Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
In einer monogamen Beziehung, wenn man eigentlich die Verabredung hat, wir wollen uns treu sein, da ist eine Affäre meist wirklich so ein kleines Erdbeben. Vor allem für natürlich die Person, die nichts davon wusste und plötzlich vom Fremdgehen der Freundin des Freundes der Partnerperson erfährt. Aber wir wollen uns heute anschauen, was passiert nach so einem Erdbeben? Kann es am Ende vielleicht sogar die Beziehung anders festigen, dass sie sich neu ausrichten lässt? Frage an Paartherapeut Erik Hickmann. Kann Fremdgehen, Erik, auch wirklich eine Chance für eine Beziehung sein?
Also tatsächlich kann nach einer Affäre eine Beziehung komplett neu gestaltet werden. Und nicht selten ist diese Neugestaltung zum Besseren. Aber ich warne davor, jetzt daraus ein Rezept machen zu wollen. Das heißt, na, um unsere Beziehung zu retten, gehe ich jetzt mal fremd. So ist das definitiv nicht gemeint.
Und das, wie es eigentlich gemeint ist, das werden wir jetzt vertiefen in dieser Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Erik, kommen oft eigentlich Paare zu dir, nachdem eine Affäre plötzlich aufliegt, wenn viele in einer monogamen Beziehung sich eben vielleicht fragen, wie geht's jetzt weiter? Passiert das häufig?
Das passiert natürlich sehr häufig, denn Affären, Untreue, Vertrauensbruch, das sind schon Themen, die viele Paare beschäftigen, leider. Ich gehe auch ein bisschen so weit zu sagen, es ist weniger eine Frage, ob der Partner, die Partnerin mal fremd geht oder vielleicht auch man selber, sondern eher wann. Denn wenn ich mir die Statistiken angucke, und ich habe da viele Studien auch selber begleitet, zwischen ein Drittel und zwei Drittel sagen, sie haben schon einmal einen Beziehungspartner betrogen. Und vielleicht müssen wir heute tatsächlich auch mal anfangen, neu zu denken, was Betrug ist, was ein Vertrauensbruch darstellt. In was kann ich einem Menschen vertrauen? Ich vertraue beispielsweise, das erlebe ich bei Paaren, auch wenn da eine langjährige Affäre war, man vertraut einander die Kinder an, man vertraut einander den Schlüssel an, man vertraut einander die Bankverbindung an. Aber dann trotzdem hat man das Gefühl, diese Person hat etwas getan, ich kann ihr nie wieder vertrauen. Und es stimmt ja eigentlich nicht. Ich vertraue ihr ja in ganz vielen Bereichen, nur eben in dem einen Bereich, der da heißt, bin ich deine Priorität, kann ich mich immer auf dich verlassen. In der kann ich mich nicht mehr auf dich verlassen. Und das ist das Erschütternde, das ist das Schmerzhafte, glaube ich. Und das ist auch das, was ja eine ganze Welt zerbrechen lassen kann.
Was ist denn, kann man, ich meine, das ist natürlich super individuell und vielfältig, aber gibt es bestimmte Hauptgründe für eine Affäre? Das Klischee ist ja vielleicht wirklich so dieses sich sexuell ausleben wollen, wenn nach langer Beziehung Routine, Lustlosigkeit sich eingeschlichen hat. Stimmt dieses Klischee so oder ist es doch vielfältiger?
Also das Klischee hat seine Berechtigung, sonst gäbe es das wahrscheinlich auch gar nicht. Viele Menschen tun das. Aber wenn ich mit Paaren arbeite, die meisten Paare, die bei mir sitzen, hat natürlich vielleicht auch was damit zu tun, wer mich als Paartherapeut kennt, möchte vielleicht auch eine bestimmte Art von Ansprache erleben. Aber die Paare, die bei mir sitzen, da habe ich das eigentlich häufig so, die Person, die fremdgegangen ist, die sagt, das wäre das Letzte, was ihr jemals eingefallen wäre, was sie tun würde. Da sind zum Teil Menschen, die auch sagen, ich habe das bei meinen Eltern erlebt und ich habe mir immer geschworen, so eine Person werde ich nie sein. Und dann sitzt da jemand und dann frage ich mich, und warum haben sie es dann getan? Wenn diese Hürde so immens groß ist, was für einen Grund gab es, alles aufs Spiel zu setzen, alles zu riskieren, ihre Partnerin, ihren Partner so zu verletzen? Und das geht über, ich will mal was Neues Sexuelles erleben, meistens hinaus. Der Grund ist häufig, diese Person ist jemand geworden in der Beziehung, den man selber nicht mehr mag. Warum auch immer. Vielleicht zu oft Ja gesagt, zu wenig Nein gesagt, zu wenig Grenzen gezogen, zu wenig erlebt, zu viel parallel gelebt. Aber der Grund, wenn man wirklich tiefer bohrt, ist meistens, ich habe mich wieder lebendig gefühlt. Ich habe mich autonom gefühlt. Ich habe mich selbstbestimmt gefühlt. Ich habe etwas getan, das nur für mich war und das ich genossen habe. Und das ist das Schmerzhafte, was diese andere Person dann, deren Welt ja zerbrochen ist möglicherweise, jetzt hört. Nämlich, es ging überhaupt nicht um sie. Das ist auf der einen Seite tröstlich, weil niemand betrügt jemanden, um der anderen Person eins auszuwischen, also ziemlich selten. Sondern es geht wirklich darum, dass diese Person etwas für sich erleben will. Aber jetzt dann auf der anderen Seite zu hören, du warst überhaupt nicht in meiner Gedankenwelt dabei, ist auch schmerzhaft. Und dann steht man da mit zwei großen Fragen, nämlich an den Betrüger, die Betrügerin, was hat dir diese Affäre bedeutet? Und an den Betrogenen oder die Betrogene, was hat das mit dir gemacht? Und ich finde es ganz wichtig, das zu differenzieren, denn auch das ist spannend, gerade eine Studie begleitet für Parship, wo rauskam, die wenigsten, die fremdgehen, die haben ein schlechtes Gewissen. Und das liegt daran, dass die das, was sie erlebt haben, sehr wohl genossen haben. Was sie nicht genießen, ist den Schmerz, den sie anrichten. Aber sie haben für sich etwas getan, was ihnen gut getan hat. Und da denke ich, da sollte man eben dann nachbohren, warum konnte das nicht in meiner Paarbeziehung passieren?
Dieses Nachbohren, das machen wir gleich. Wir hören jetzt erst noch die Erfahrung von Cleo Lipro und dazu und sprechen gleich weiter mit Erik Hickmann. Autorin Cleo Lipro erzählt uns ja im Liebestagebuch schon länger von ihrem Liebesleben, von ihren Erfahrungen mit Liebe und Sexualität und Beziehungen. Und sie schreibt auch zu diesem Themenfeld als Autorin. Hallo Cleo.
Hi Shanli.
Du lebst ja eben, das wissen wir wie gesagt, als Hörende von Eine Stunde Liebe, deine Liebesbeziehungen schon seit Jahren nicht mehr monogam, sondern eben offen. Und das heißt halt, dass du auch neben deiner Partnerschaft immer mal wieder Sex mit anderen Menschen hattest. Würdest du dann aus dem Grund sagen, dass Fremdgehen zum Beispiel in Form von Sex mit anderen auch eben gut für eine monogame Beziehung sein kann?
Jein. Ich würde da gerne erstmal trennen zwischen Sex mit anderen Personen und Fremdgehen. Also du hast gerade eine monogame Beziehung angesprochen. Es ist immer sehr individuell, wo da die Grenzen definiert sind. Trotzdem gehe ich mal davon aus, für die meisten Menschen in monogamen Beziehungen, die würden damit rechnen, dass sie sexuell exklusiv halt nur mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin leben. Und Sex mit anderen Menschen wäre in dem Sinne dann ja eben ein Bruch dieser Absprachen. Und der Betrug, der das dann zum Fremdgehen macht, da würde ich sagen, das ist nicht unbedingt etwas, was gut für eine Beziehung ist. Der Sex mit anderen allerdings, aus meiner Erfahrung, ist etwas, das mir sehr viel gegeben hat. Dieses immer wieder auch etwas Neues erfahren, neue Menschen auf einer intimen Ebene kennenlernen zu können. Das hat mich sehr positiv beeinflusst und das hat auch den Sex in meiner langjährigen offenen Partnerschaft durchaus positiv beeinflusst. Ja, aber der Betrug oder das Hintergehen von Partnern ist in meiner Erfahrung eher kontraproduktiv.
Kannst du vielleicht nochmal konkreter deine Erfahrung beschreiben? Also welches Setting war das? Warst du da in einer monogamen Partnerschaft und dieses Gefühl von, dass der Sex in einer Fremdgehsituation, so nenne ich es jetzt mal, das belebt hat? Wie war das genau?
Also ich habe einmal in einer Partnerschaft gelebt, die war monogam und so nach ungefähr 5 Jahren bin ich so relativ klassisch, sag ich mal, meinem Partner damals fremdgegangen. Also ich hatte so einen One-Night-Stand mit einem Typen, den ich attraktiv fand. Und für mich war das natürlich irgendwie die Erfüllung von Bedürfnissen, die ich hatte. Ich hatte das Bedürfnis, mit einem anderen Menschen Sex zu haben, was Neues zu erleben. Und dann hatte ich aber auch das Bedürfnis, das eben mit meinem Partner damals anzusprechen, also die klassische Beichtsituation. Und was schon irgendwo positiv war, war, dass wir ins Reden gekommen sind. Wir haben selten oder wir haben lange nicht mehr so offen über die unterschiedlichen Bedürfnisse, die sich so entwickelt haben, über die Jahre gesprochen. Und diese Offenheit, dieses Voreinander sich mal wirklich ganz ehrlich zeigen, das hatte einen positiven Effekt auf uns. Aber am Ende des Tages war sein Vertrauen darin, dass ich ihn nicht nochmal hintergehe, eigentlich irreparabel zerstört. Und wir haben auch durch dieses offene Sprechen halt festgestellt, ich habe das Bedürfnis, das eben wieder zu tun, also sexuell nicht mehr exklusiv zu leben und er schon. Ja, dann haben wir uns ein halbes Jahr später dann doch getrennt, auch wenn wir da durch das Fremdgehen einmal so aufgerüttelt worden sind.
Es gibt so Zahlen, dass jede oder jeder Vierte auf Tinder zum Beispiel vergeben ist bei Dating-Apps. Vielleicht sind es sogar noch mehr Leute. Und da frage ich mich, ist dir dann beim Dating eigentlich das auch schon mal vorgekommen, dass eben jemand in einer monogamen Beziehung ist? Und dieser Seitensprung, der würde mir jetzt helfen, irgendwie meine Beziehung an sich am Leben zu halten.
Ja, das ist mir schon recht häufig begegnet. Also sowohl beim Online-Dating als auch tatsächlich so im Bekanntenkreis. Ich habe mich da nicht drauf eingelassen. Ich bin der Meinung, also ich verstehe, dass diese Person sich in einer totalen Zwickmühle befindet. Sie möchte ihre Partnerschaft gerne erhalten. Sie weiß aber auch, da gibt es Bedürfnisse, die gehen einfach irgendwie diametral gegen diese Absprachen, die wir haben. Aber ich persönlich entscheide mich in dem Punkt zu sagen, hey, ich würde in deiner Situation versuchen, mit meiner Partnerperson zu reden und das nicht unbedingt auswärts zu klären. Aber ich kann schon verstehen, dass Menschen auch andere Abhängigkeiten haben. Zum Beispiel vielleicht haben sie Kinder oder finanzielle Abhängigkeiten und wollen das Risiko nicht eingehen, dass eine Trennung passiert. Trotzdem denke ich für mich, dass ich also wenn jemand so ehrlich zu mir ist und sagt, hey, ich bin eigentlich in einer Partnerschaft, dann ziehe ich mich da zurück, weil ich halte das für unsolidarisch tatsächlich. Also für Sex mit jemandem möchte ich nicht das Risiko eingehen, dass ich eine Beziehung irgendwie nachhaltig zerstöre oder Menschen einfach tief verletze, wenn es dann am Ende doch irgendwie ans Tageslicht kommt.
Aber kann es solche Konflikte nicht auch in offenen Beziehungen geben? Also ist das nicht nur was, was monogame Beziehungen betrifft?
Das kann es total auch in offenen Beziehungen geben. Also, dass jemand zum Beispiel sagt, hey, ich lebe nicht monogam und mein Partner, meine Partnerin ist okay damit und wir haben dann Sex und dann am Ende ist sie doch eifersüchtig oder er ist doch eifersüchtig. Aber für mich ist da der große Unterschied, dass halt alle Leute sehenden Auges in diese Situation reingegangen sind und irgendwie sich ein bisschen wenigstens darauf vorbereitet haben, dass es auch zu Konflikten kommen kann. Also der Kommunikationskanal und der Wille, das dann auch miteinander zu lösen, ist halt einfach da und war halt konsensuell von Anfang an vorhanden bei den Menschen. Dass es dann trotzdem immer irgendwie auch anders läuft und vielleicht komplexer ist, als man vorher dachte, das kann sein, aber immerhin waren alle so der Meinung, okay, da gehen wir jetzt mal rein und gucken, wie wir damit umgehen am Ende.
Das stimmt auf jeden Fall, dass es ja dann auf jeden Fall die Absprachen vorher klarer waren und nicht irgendwie jemand eben dieses Gefühl hat von Fremdgehen bedeutet ja auch Betrug und irgendwie Heimlichkeiten. Danke, Cleo, für diese Einblicke und ich tease hier schon mal. Cleo arbeitet gerade an einem Buch, wo es eben auch um Liebe, um Beziehungen, um Sexualität geht und wir sind schon ganz gespannt. Zurück zu Erik Hegmann, Paartherapeut mit Praxis in Hamburg und ganz vielen digitalen Angeboten übrigens auch, falls man jetzt nicht in der Nähe von Hamburg ist. Erik, diese Idee, einen Seitensprung mal hier und da, den ich verheimliche, hält meine Langzeitbeziehung am Leben, den Cleo schon mal beim Dating so ja, gehört hat oder wahrgenommen hat. Das ist ja genau das, widerspricht ja genau dem, was du eben gesagt hast. Das kann ja gar nicht gut funktionieren, wenn man denkt, so eine Affäre, so eine punktuelle, wo ich mich vielleicht lebendig fühle, hilft mir, dass ich dann in der Langzeitbeziehung bleibe. Das ist doch ein Denkfehler, oder?
Nein, das ist kein Denkfehler. Tatsächlich kann da sehr viel Wahres drin sein. Und ich wage jetzt mal eine sehr provokante These. Es gibt Menschen, die retten ihre Beziehung durch die Affäre. Das heißt, die können in der Beziehung ganz viel erleben, aber nicht alles. Und weil sie die Beziehung nicht aufgeben wollen, weil sie die Person nicht aufgeben möchten, die sie lieben, holen sie sich das, was sie brauchen, an anderer Stelle. Und das stellt tatsächlich auch sehr provokant die Frage, wofür ist mein Partner, meine Partnerin eigentlich verantwortlich? Ist mein Partner, meine Partnerin verantwortlich für mein Sexleben? Und die Frage, die darf man sich gerne als Paar stellen. Und wenn da Ja rauskommt, dann muss man sich überlegen, wie gehen wir damit um? Und wenn da ein, so ganz sicher kann ich mir, so ganz sicher bin ich mir da nicht, rauskommt, dann kann man drüber sprechen. Und auch wenn ein Nein rauskommt, dann kann man verhandeln, wie gehen wir damit um. Aber dieser Gedanke, ich habe sexuelle Bedürfnisse und für diese sexuellen Bedürfnisse ist diese Person jetzt zuständig. Das ist schon ein bisschen übergriffig, oder?
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt in einer monogamen Beziehung ist und sich dieses Konzept Treue vorgenommen hat, beispielsweise, und dann nimmt einer sich das aber raus zu sagen, du hast ja eben so schön beschrieben, dass Leute, die fremdgehen, die eine Affäre haben, manchmal sagen, ich war endlich wieder ich und so weiter. Also das klingt ja eher jetzt eher danach, als ob man diesen Moment jetzt vielleicht nicht nur der Sexualität, sondern irgendwie eine Autonomie gesucht hat im Fremdgehen, in der Affäre, ne? Oder dieses sich selbst wieder spüren. Und da finde ich schon, ist so die Frage, wenn du in einer monogamen Beziehung bist und das jetzt nicht erzählst und nicht sagst und nicht besprichst und das heimlich alles machst, da verschiebt sich ja was dann in der Beziehung. Und dann fängt der Schlamassel ja an, dass du halt ein Geheimnis aufgebaut hast und der andere dann das Gefühl hat, kann ich dem noch überhaupt vertrauen, wenn es rauskommt oder nicht. Also diese ganze Thematik hast du ja eben schon aufgedrückt. Ich will es nur noch mal Stück für Stück verstehen. Also ja, dieses zuständig sein für die Sexualität, da gehe ich mit. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, da musst du ja offen drüber reden, will ich entweder an der Sexualität gemeinsam arbeiten oder reden wir doch über so Modelle, wo wir sagen, wir öffnen die Beziehung für sexuelle Beziehungen anders, oder?
Also, wenn die Welt so wäre, wie ich mir sie wünsche, dann könnten alle Partner und Partnerinnen miteinander alles verhandeln. Aber die Wahrheit ist, das fällt ja vielen Menschen unglaublich schwer. Und dafür gibt es auch zum Teil Gründe. Also, das erlebe ich natürlich auch in der Paartherapie. Da sitzt ein Partner da und sagt, ich möchte eigentlich keinen Sex mehr. Ich brauche das nicht mehr. Gefällt mir nicht mehr. Vielleicht gibt es auch gute Gründe dafür, gesundheitliche, körperliche. Und die andere Person, was macht die jetzt? Hat die den Rest ihres Lebens auch keinen Sex mehr? Und wenn jetzt diese Person eine andere Lösung findet, ist die jetzt tatsächlich die böse Person? Ich stelle es als Frage in den Raum, weil ich kann es nicht beantworten. Das muss jedes Paar für sich beantworten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal das Heimliche vielleicht das Schmerzfreiere ist, weil dann nämlich das schlechte Gewissen bei der Person bleibt, die es angerichtet hat und nicht übertragen wird auf die andere Person, die möglicherweise, ja, vielleicht auch mit einer rosaroten Brille, manche Dinge nicht sehen wollte. Das kann gut sein. Es gibt dafür keine Patentlösung. Das Schönste wäre natürlich, Menschen unterhalten sich, Menschen verhandeln, Menschen sprechen über ihre Bedürfnisse. Aber die Realität ist nicht so. Und ich finde es schwierig, dass man heute beispielsweise eher einen gesellschaftlichen Druck erlebt. Da gab es eine Affäre und alle guten Freundinnen und Freunde, die Eltern, zum Teil die Kinder, sagen, du musst den verlassen, du musst sie rauswerfen, du musst das beenden und Schluss. Und da hat sich wirklich was geändert, historisch gesehen. Früher kamen Menschen aus Ehen und Beziehungen nicht mehr raus. Die mussten Kompromisse finden, die mussten sich irgendwie arrangieren und da hatten im Zweifel die Männer die Affäre, die Frau nicht. Heute ist es so, ich kann aus der Beziehung raus und jetzt soll ich auch raus. Plötzlich, wenn sowas vorgefallen ist. Und das finde ich schade. Und da sind wir jetzt bei dieser eigentlichen Frage, kann eine Affäre eine Beziehung retten? Retten ist so ein hartes Wort, aber sie kann sie verändern. Und sie kann sie nach Möglichkeit, wenn beide Partner daran arbeiten möchten, zu etwas Positiverem gestalten. Weil vielleicht beide lernen, über ihre Bedürfnisse zu sprechen und zu akzeptieren, unsere Bedürfnisse sind gleichberechtigt, aber unterschiedlich.
Das wäre genau meine Frage. Also, ob das im besten Fall einfach nochmal einen ganz anderen Dialog auslösen kann bei Paaren, wenn die Affäre denn bekannt wird. Ich höre jetzt bei dir raus, wenn man jetzt eine Affäre hat und dass irgendwie dieses Konstrukt so funktioniert, jetzt für alle Beteiligten, auch für diese eigentlich dritte Person, die Affäre, ne, dass die das auch so trägt und gut findet, und das in der Heimlichkeit bleibt, dann wäre das jetzt auch nicht so schlimm. So habe ich das jetzt auch rausgehört bei dir.
Ich habe Paare kennengelernt, bei denen es erst schlimm wurde, nachdem die Affäre bekannt wurde. Und vorher die Jahre, das zum Teil sehr gut lief. Und sogar die betrogene Person sagt, also unsere letzten Jahre waren großartig. Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Und da ist dann schon die Frage natürlich, okay, was hat sich jetzt verändert? Wie wollen wir jetzt damit umgehen? Ich will wirklich niemandem sagen, macht irgendwas heimlich. Wir leben in einer Zeit, in der wir unsere Beziehungen so gestalten können, wie wir beide sie brauchen. Und das kann sein, dass wir sie öffnen, das kann sein, dass wir sie unter bestimmten Bedingungen öffnen, dass wir die Parameter verhandeln und all diese Dinge. Ich will aber auch nicht sagen, die offene Beziehung ist jetzt das Allheilmittel, ganz und gar nicht. Es kommt sehr auf die Personen drauf an, die das machen wollen. Aber Ehrlichkeit wäre natürlich wünschenswert. Ich weiß aber auch Fälle, in denen die Ehrlichkeit dazu geführt hat, dass alles auseinandergebrochen ist.
Jetzt nehmen wir das Szenario, es herrscht Ehrlichkeit, es kommt auf den Tisch, vielleicht kommt das Paar dann damit zu dir, um zu verstehen, genau diesen Moment. Jetzt lass uns offen über unsere Bedürfnisse sprechen, das Ganze vielleicht als Chance sehen, uns neu aufzustellen, uns auch nochmal anders zu sehen, vielleicht auch schätzen zu wissen, was ich eigentlich an dem Partner oder an der Partnerin, ne, in den Jahren so hatte und warum ich es ja eben vielleicht doch wahren will. Wie gehst du dann davor, dass man eben Vertrauen wieder aufbaut? Was kann man da tun eigentlich?
Vor allem geht es nicht nur darum, dass die andere Person vertrauenswürdig ist, sondern Vertrauen, die Fähigkeit zu vertrauen, hat sehr viel auch mit der Person selbst zu tun, die betrogen wurde. Und das ist ganz besonders unfair eigentlich und schwierig für die Person. Ich arbeite mit Paaren immer in 3 bis 4 Phasen. Das erste ist die Krisenphase. Das ist das, wenn die Affäre aufgeflogen ist, wenn es rauskam. Da geht es eben hauptsächlich um diese, ich sag mal, investigativen Fragen. Meistens, nämlich, da wollen die wissen, irgendwie, wie war das? Was hast du gemacht? Mit wem hast du es gemacht? Und wie war das im Hotel? Und war es besser als mit mir? Und das sind keine Fragen, die wirklich helfen. Was viel mehr hilft, ist, tiefer zu gehen und zu fragen, was hat es für dich bedeutet? Was hat diese Affäre für dich bedeutet? Wolltest du es, dass ich es erfahre? Wie ging es dir, wenn du nach Hause gekommen bist? Und dann auf der anderen Seite, was hat es mit mir gemacht? Ich hatte den Traum, dass wir zusammen alt werden und ich hatte mir Bilder ausgemalt und diese Bilder kriege ich nicht mehr zusammen, weil die jetzt zerbrochen sind. Was hat es mit mir gemacht? Wie kann ich es mit dir aushalten noch? Und es ist immer eine Zwei-Personen-Krise. Also beide Partner haben normalerweise Angst vor dem Alleinsein. Sonst würden sie nicht in die Paartherapie kommen und versuchen, etwas zu kitten und zu retten. Und wie geht man jetzt damit um? Ein Weg kann sein, und den versuche ich immer vorzuschlagen, die Person, die die Affäre hatte, muss, wenn sie eben in der Beziehung bleiben will, auch in dieser Zeit die Rolle des Wächters oder der Wächterin, Beschützer, Beschützerin der Beziehung übernehmen. Das heißt, sie muss freiwillig sagen, wie geht's dir heute? Das von sich aus ansprechen. Und das am Anfang tatsächlich täglich. Und nicht der anderen Person, die betrogen wurde, sie damit alleine sitzen zu lassen. Denn das ist das, was ich oft sehe. Die betrogene Person sitzt da, hat das Gefühl, die andere Person will nicht mehr reden, weil man hat jetzt 100 Mal die Fragen gestellt und hat immer noch nicht die richtige Antwort. Und die andere Person sagt zu Recht, ich kann nicht mehr, ich will es nicht mehr hören, ich will darüber nichts mehr sagen. Aber das gibt auf der anderen Seite das Gefühl, ich mache das ganz alleine mit mir aus. Niemand ist da, der mir dabei hilft, was du mir angetan hast. Und das macht es schwierig. Und das ist das zu klären, das neu zu gestalten, das ist so diese Krisenphase. Und dann geht es in die Bedeutungsgebung hinein, eben wirklich tiefer reinzugehen. Was haben wir vermisst? Was können wir anders machen? Was können wir neu machen? Was ist unsere Beziehung? Damit kann man nicht einsteigen. Da braucht es eine Vorarbeit dafür, weil das wäre sonst viel zu schnell. Und das Dritte ist dann die Phase herauszufinden, was für ein Paar wollen wir eigentlich in Zukunft sein? Wollen wir das Paar sein, das überlebt, bei dem sich aber nichts ändert? Wollen wir das Paar sein, das unsere Beziehung eigentlich schützt und wir finden es bequem und es ist ganz in Ordnung und wir verlassen einander deshalb nicht, aber wir werden immer jetzt distanzierter miteinander umgehen? Oder wollen wir Paar 3 werden? Wir wollen daran wachsen und wir wollen unsere Beziehung neu definieren und verändern.
Also wirklich ein, individuell gesehen natürlich immer unterschiedlich, aber ein Weg, den man dann so durchgeht als Paar, wo man dann am Ende sagen kann, aber, also vielleicht kannst du das noch berichten aus der Praxis, kannst du auch von Paaren berichten, wo es wirklich nach einer Affäre, nach so einem Erdbeben, wie ich es eben so geschildert habe, ja, das Haus nochmal wirklich neu und vielleicht sogar schöner aufgebaut wird, das Beziehungshaus.
Es gibt beides. Ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, wie Paare nach einer Affäre wirklich ganz neu angefangen haben. Und ich komme auch manchmal mit dem Beispiel, wissen Sie, manche Paare heiraten zweimal, manche heiraten dreimal. Wenn Sie zusammenbleiben wollen, stellen Sie sich vor, wollen Sie nochmal heiraten? Wollen Sie nochmal von vorne beginnen? Mit dem, was Sie jetzt wissen, ist dieser Partner, diese Partnerin eigentlich immer noch die Person, die Sie wieder heiraten würden? Und wenn Sie beide Ja sagen, dann finden wir mit Sicherheit einen Weg, wie Sie etwas neu gestalten können. Und wenn Sie beide zweifeln, dann müssen wir uns noch ein bisschen zusammensetzen und überlegen, wer wollen Sie sein in Ihrer Beziehung und als Paar? Und wollen Sie das so weitermachen? Oder wollen Sie nicht vielleicht den Weg freigeben? Denn das darf man nicht vergessen, dieses Vertrauen wiederherstellen. Gerade nach einer langjährigen Affäre, bei einem einmaligen Seitensprung, ganz ehrlich, das fällt den meisten Menschen heute nicht mehr so schwer zu sagen, das kann ich verzeihen. Aber eine langjährige Affäre, die mit Betrug zu tun hatte, die mit Lügen zu tun hatte, mit dem Selbstzweifel, was stimmt mit mir nicht, dass ich das nicht bemerkt habe. Diese Menschen fallen häufig danach wirklich in ein Loch voller Zweifel. Und wenn die dann bleiben, dann haben die möglicherweise auch solche Gedanken wie, ich bleibe, aber ich hasse mich dafür. Vielleicht bleiben sie auch nur aus Berechnung, weil ich habe jetzt noch 2, 3 Jahre, bevor dann der Jüngste, die Jüngste auf die Uni geht. Das stehe ich noch durch. Oder ich bleibe, weil ich wirtschaftlich von der anderen Person abhängig geworden bin. Ich bleibe, weil ich in dieses Land gezogen bin. Ich bleibe, weil ich den Lebensstil haben will, den wir haben. Und das hat nichts mit irgendwelchen Gefühlen zu tun, die ich noch für dich habe. Und ich bleibe und alle um mich herum halten mich für einen Idioten, eine Idiotin, dass ich das tue, dass ich das mit mir machen lasse. Denn diese neue Scham, nach einer Affäre in der Beziehung zu bleiben, das ist wirklich ein Thema geworden, das es so früher nicht gab. Also weil man heutzutage die Möglichkeit hat, eine Beziehung zu verlassen, deswegen wird in der Gesellschaft allgemein eher angenommen, dass man sie auch verlassen muss. Und das führt dazu, dass sich Menschen unwürdig fühlen, wenn sie bleiben und dass sie sich negativ beurteilt fühlen. Und das ist ein Druck, den kann eigentlich kein Paar brauchen in dem Moment, denn das hat ja schon miteinander, mit der eigenen Dynamik, die neu gestaltet werden soll, so viel zu tun, dass da Stimmen von außen wirklich nicht hilfreich sind. Ich habe es erlebt, dass ich mit Paaren über Monate gearbeitet habe und dann ein Anruf, Mutter, Freundin, Tochter, alles ruiniert hat, weil diese Person gesagt hat, du kannst bei dem nicht bleiben. Du musst da raus. Und dabei waren die gerade dabei festzustellen, wie viel sie wieder aneinander haben könnten, was sie wieder gestalten könnten. Deswegen finde ich es so schwierig, wenn auch in den Kommentarspalten jedes Mal beim Thema Untreue die Fackeln und die Heugabeln ausgegraben werden und Menschen ihre eigene, zum Teil massive Verlustangst projizieren auf andere Fälle, auf Paare, von denen sie keine Ahnung haben, die nicht wissen, was bei denen los ist. Und denen dann erstmal raten, weg, raus, bla. Natürlich gibt es gute Gründe zu gehen und nicht zu bleiben. Überhaupt keine Frage. Aber es ist nicht hilfreich, das anderen Menschen immer wieder zu empfehlen, wenn die nicht selber darum bitten.
Das ist so spannend, weil da wird so die Frage kann nach einer Affäre eine Beziehung wieder eine Chance bekommen? Da wird auch die Frage des Umfelds nochmal aufgemacht. Und das ist natürlich klar. Das ist so eine Frage. Also, wobei ich weiß nicht, Erik, ich habe das Gefühl, wenn wir dabei sind, Beziehungsmodelle doch auch anders langsam zu diskutieren, dass Leute von Öffnen der Beziehung und so weiter nachdenken. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch vielleicht unsere Vorstellungen von eben unbedingter Treue, von absoluter Monogamie, was das angeht, also dass wir da auch in die nächsten Jahre vielleicht erleben werden, dass es dann da auch mehr Akzeptanzen gibt, jetzt nicht zu sagen, Untreue ist toll, aber im Sinne von eben mehr Verständnis füreinander, wenn sowas passiert, versuchen herauszufinden, warum ist es passiert, bevor man jetzt einfach eben nur über den anderen herfällt. Weil das ist das, was ich bei dir jetzt rausgenommen habe in dem Gespräch. Zumindest der Dialog und das erstmal sich in die Augen schauen und schauen, was ist da und warum ist das passiert, das lohnt sich ja sehr. Wenn man lange zusammen war und sich auch in anderen Punkten sehr schätzt, das ist ja jetzt nicht nur eindimensional so eine Beziehung, ne?
Am schönsten wäre es, es kommt gar nicht erst dazu, dass das mit Unehrlichkeit passiert. Also das Schönste wäre, wenn Menschen den Mut hätten, auch auszuhalten, was sie dann möglicherweise als Reaktion bekommen. Gleichzeitig aber natürlich auch eine gewisse Differenzierung auf der anderen Seite, die möglich wäre, sich das anzuhören. Und dann festzustellen, okay, da sind Bedürfnisse, da müssen wir drüber sprechen, wie wollen wir damit umgehen. Und wenn wir monogam bis ans Ende unserer Tage sein wollen, dann haben wir da vielleicht noch 2, 3, 4 Jahrzehnte, in denen wir dann wie nur noch schlechten Sex oder gar keinen Sex oder nur noch einmal im halben Jahr haben. Wie will das Paar damit umgehen? Und muss deswegen jedes Mal eine Beziehung beendet werden? Auch das ist durchaus eine Frage, die dürfen sich Paare, finde ich, stellen. Ich finde es schön, dass wir heute darüber reden können. Ich beobachte aber auch, es gibt da eine gewisse Ambivalenz. Da gibt es eine Gruppe, die relativ offen und immer offener wird und mutiger wird, solche Dinge auszuprobieren und zu verhandeln. Und es gibt eine andere Gruppe, die sich dadurch unglaublich angegriffen fühlt und die anderen Menschen vorschreiben will, was die zu tun haben. Das heißt, wir haben diesen Pendelschlag nach rechts und nach links und zwar häufig eher in ein Extrem. Und das hat auch was damit zu tun, wie wir, glaube ich, auch darüber sprechen, nämlich wenig differenziert, sondern immer mit Headlines, die da heißen, das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Das sind die 3 Dinge, die du tun musst. Wir sind zu wenig differenziert für Themen, die Differenzierung unbedingt benötigen. Das würde uns so viel helfen, nicht immer Urteile zu fällen, weder über den Partner, die Partnerin, noch über uns, noch über andere, wenn wir einfach da mal wieder ein bisschen von diesem Gedanken, es gibt da einen tollen Satz, den man dazu sagen kann, weggehen können und wieder dahin schauen. Ja, erzähl mir mehr darüber. Ich würde gerne verstehen, warum du das gemacht hast. Und ich möchte von dir hören, was in dir vorgeht. Und das auch, wenn ich es nicht gerne höre. Denn das ist ja auch so ein Ding, was ich immer wieder erlebe. Ich möchte, dass du mir deine Gefühle mitteilst. Aber in Klammern steht aber nur diejenigen, die ich hören möchte. Ich möchte, dass du ehrlich zu mir bist. Und in Klammern steht aber nur, wenn ich es aushalten kann. Und da dürfen wir uns auch gerne selber immer wieder fragen, machen wir es nicht manchmal auch so? Ich glaube, niemand ist davor ganz gefeit. Und solche Gespräche wieder neu zu führen, dass Partner sich in die Augen gucken können, sagen können, ja, ich habe eine Ambivalenz, du hast eine Ambivalenz, da sind 2, 3 Stimmen in deinem Herzen, die das und das schreien. Und bei mir ist das genauso. Wollen wir uns diese Stimmen mal anhören? Das würde mich freuen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild. Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg. Danke für diese Impulse, Erik. Wirklich, danke von Herzen.
Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Letzte Woche habt ihr ja zum ersten Mal Paulas Liebestagebuch gehört und ihre Love Story, die sich noch ganz am Anfang hin bewegt, ganz neu anfühlt. Paula hat sich letzten Sommer im Urlaub zum ersten Mal in eine Frau verknallt. Die beiden verstehen sich super, befreunden sich, bleiben auch in Kontakt, aber Paula ist sich noch unsicher, wie sie dieser Frau sagen soll, dass sie sich mehr wünscht als eben nur eine Freundschaft. Und dann gibt es plötzlich eine gute Gelegenheit, als die Frau zufällig in Paulas Heimatstadt zu besuchen ist und sich die beiden zum ersten Mal nach dem Urlaub wieder treffen, ob sich Paula bei diesem Wiedersehen wirklich traut, ihre Gefühle offen zu zeigen. Das hören wir jetzt im Liebestagebuch.
Ich habe sie vom Zug abgeholt und ich merkte schon, dass ich irgendwie anders aufgeregt bin, dass ich mir andere Gedanken gemacht habe. Ist es jetzt wirklich das, was ich anziehe, oder heute vielleicht doch noch mal einen kleinen Schuss Parfum aufgelegt oder so? Und dann stieg sie aus dem Zug aus und ich wusste schon irgendwie, wow, ich freue mich total. Ich habe irgendwie gegrinst und ja, sie hat mich auch total angelächelt. Genau, dann haben wir uns irgendwie umarmt und es war mit einem Mal wieder wie damals. Also wir kamen direkt ins Gespräch. Ja, und dann war das irgendwie auch alles so ein bisschen aufregend. Und dann sind wir eben gemeinsam durch die Stadt gegangen und waren erst einen Kaffee trinken. So ein bisschen hat sie so angeteasert, dass sie halt auch gerade wieder so ins Datingleben einsteigt. Und dann war ich irgendwie ein bisschen eingeschüchtert und habe gedacht, okay, jetzt mal raushören, was sie überhaupt möchte. Dann war ich irgendwie so ein bisschen zurückhaltend. Und dann waren wir eben abends noch mit einer anderen Freundin was trinken. Und die Stimmung war auch total locker und wir haben uns unterhalten und dann ging es irgendwie auch um Thema Dating. Was wollen wir eigentlich, was wünschen wir uns? Und dann stellte sich heraus, dass sie auf der Suche eigentlich ist nach einer Person für was Längerfristiges und auch eine Person, was etwas mehr ist als Freundschaft plus, sondern die man auch mal anrufen kann, wenn irgendwie, wenn es einem schlecht geht oder ja, also schon was Beständigeres. Und dann hat sie erzählt, dass sie erstmal irgendwie, ich sag mal, auf der Suche auch nach Männern war, weil sie selber ein bisschen unsicher ist, was Frauen angeht. Und ich wusste, sie hat schon Erfahrungen gesammelt, ja, mit Frauen. Und irgendwie war ich dann aber so, ah, okay, ich hatte das ganz anders gedacht. Ich dachte, sie wäre da schon total locker und super erfahren und nur ich wäre irgendwie diejenige, die da gar keine Ahnung hätte. Und genau, wir saßen dann abends noch im Restaurant und dann haben wir irgendwie, hatte sie das erzählt und wir haben uns auch so angeguckt und ich wollte ihr mit meinem Blick eigentlich sagen, so, hey, ja, mir geht's genauso. Oh, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob meine Blicke was ausgesagt haben. Ich weiß nur, dass wir dieselben Vorstellungen haben, was wir uns so von einer Beziehung wünschen, dass wir beide auch nicht auf der Suche sind nach einer monogamen Beziehung, auch offen sind für ja, eine polyamore Beziehung und generell auch offen sind, einfach mal auszuprobieren, auch ohne Label, was ist es eigentlich? Ja, nur weiß sie halt nicht, dass ich sie auf diese Art und Weise echt irgendwie toll finde. Und dann war der Abend total schön und wir hatten irgendwie ein Glas Wein getrunken, sind so dann aus dem Restaurant raus mit der anderen Freundin und haben noch einen Moment gequatscht und haben uns dann aber auch verabschiedet. Ja, und ich war dann irgendwie so beseelt, weil ich sie wiedergesehen habe, aber auch irgendwie dachte ich so, ist das schon wieder nicht, hast du nichts gesagt? Wir haben uns aber am gleichen Abend noch verabredet dafür, dass wir uns eine Woche später in ihrer Heimatstadt wieder treffen. Und dann hat sie mich für 2 Wochen später auf eine Party in ihrer Heimatstadt eingeladen. Und irgendwie habe ich so gedacht, hey, also vielleicht bedeutet es ein bisschen mehr, vielleicht ist es einfach nur eine nette Geste, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich dachte, so normalerweise würde ich nicht hunderte Kilometer für eine Party fahren. Aber ich wusste sofort, ich versuche das irgendwie möglich zu machen. Ich bin jetzt tatsächlich gerade zu Besuch in der Stadt, wo sie auch wohnt und wir sind morgen verabredet. Ich weiß nicht genau, ob morgen sich die Atmosphäre dazu ergibt, weil wir sind zum Brunchen verabredet. Das ist ja manchmal noch so ein bisschen Tageslicht und genau. Aber ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich zu dieser Party gehen sollte, das wird der Abend, wo ich einen Schritt mache. Ich weiß noch nicht, wie er aussieht, aber ich würde gerne auf sie zugehen und ihr einfach sagen so, hey, du, ich finde dich einfach toll. Ich würde gerne ein Date mit dir haben. Mal gucken, ob ich das so direkt hinkriege, aber ich habe Lust, mich auf dieses Abenteuer einzulassen und gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen Sorge, weil ich denke, okay, Schritt 1 wäre natürlich zu sagen, was ich denke, aber was folgt dann? Also wie geht Küssen richtig mit einer Frau? Also das sind irgendwie so Gedanken, die mir im Kopf herumgehen. Früher hätte ich mich bestimmt nicht getraut und heute denke ich, hey, mach's mal.
Was für eine prickelnde Geschichte. Paula im Liebestagebuch. Das war's mit Eine Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar. Danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.